wozu lebe ich? Wozu bin ich auf der Welt? Die Frage ist darum so wichtig, weil sie, das ist der Unterschied von Menschen und Tier. Das Tier fragt nicht, wozu lebe ich. Eine Kuh stellt sich die Frage nicht, wozu bin ich auf der Welt. Ein Dackel, bei aller Liebe zum Hund, nicht wahr, der fragt sich nicht, wozu bin ich auf der Welt. Aber der Mensch, und ein Mensch, der die Frage nicht stellt, wozu bin ich eigentlich da, der nähert sich bedenklich dem Tier. Ist laut genug, meine Herren, oder lauter? Herrlich. Schreien Sie das wissen, wenn ich zu leise bin, nicht? Das macht Menschen erst zum Menschen, dass er sich fragt, wozu bin ich eigentlich da? Ich habe einen Bekannten, einen großen Industriellen im Kohlenbergbau im Ruhrgebiet. Der hat einen einzigen Sohn, der war Student. Eigentlich ein glücklicher junger Mann. Hübsch, klug, hat Geld genug, einen eigenen Wagen als Student. Und nicht bloß so einen kleinen Volkswagen, sondern einen sehr anständigen. Und Volkswagen ist auch anständig, natürlich, aber ich verstehe. Und der Junge erschießt sich eines Tages und hinterlässt seinem Vater einen Brief, wo nur drin stand: Ich weiß nicht, wozu ich eigentlich leben soll. Das lohnt sich ja nicht, so etwa schießt er sich tot. Das kann einen jungen Menschen allerdings in Selbstmord treiben, wenn er keine Antwort weiß auf die Frage, wozu das Ganze. Ich ging heute durch ihre Stadt und da ist ein altes, früheres Hotel da. Da steht angeschrieben, Krone heißt. Da steht angeschrieben, und das haben die Hälfte von Ihnen noch nicht gelesen, dass hier der alte Goethe mal gewohnt hat, der große Dichter Goethe. Biel ist also offenbar schon seit Jahrhunderten eine berühmte Stadt, dass der große Dichter Goethe, mein Landsmann aus Frankfurt, da gewohnt hat. Dieser Goethe, der hat alles gehabt, was ein Mensch bloß haben kann. Er war Minister, er war reich, er war klug. Dummheit ist eine schreckliche Plage. Er war sehr klug. Er war schön, er war verehrt. Und der hat gesagt am Ende seines Lebens zu Eckermann: Wenn ich die Minuten zusammenzähle, in denen ich wirklich glückliches Behagen empfunden habe, dann kommen kaum 3 Tage heraus. Was sollen wir da sagen? Wir Fußvolk des Lebens. Die meisten müssen sich doch recht quälen. Und es geht durch viel Schinderei im Leben. Und da muss man wissen, wozu denn eigentlich? Ich habe mal gelesen von einem Mann, der geht in der Großstadt über eine belebte Straße. Und mitten auf der Straße fasst er sich an den Kopf und schon ist er überfahren. Und kommt dann wieder zu sich ins Spital. Verbunden, ich war überall. Und dann fragt man ihn: Was haben Sie gemacht? Sind Sie verrückt, dass Sie mitten auf der Verkehrsstraße stehen bleiben? Und da sagt der Mann: Ich habe an dem Morgen viel Ärger gehabt. Im Geschäft und mit meiner Frau und mit den Kindern. Es gibt mal so Tage, nicht? Ja, Mann. Und wie ich über die Straße gehe, mitten auf der Straße, überfällt mich der Gedanke, wozu eigentlich das Ganze? Er hat begriffen, dass die Frage so gewaltig ist, dass er alles um sich vergessen hätte. Der Mann hat recht, nicht? Man muss wissen, wozu bin ich auf der Welt? Ich kenne junge Kerle, die saufen und laufen mit Mädels rum und rauchen im Tag sich eine Lungenentzündung an mit Zigaretten, und einfach, weil sie nicht wissen, wozu bin ich auf der Welt, wozu eigentlich? Nee, man weiß das nicht. Also ich wollte Ihnen deutlich machen, die Frage ist ungeheuer wichtig. Jetzt muss ich als Zweites sagen, die Menschen machen es sich so außerordentlich leicht mit der Antwort. Wenn ich die Leute frage, wozu sind sie auf der Welt, dann kriege ich eine Antwort, die meistens, na, ich will es sanft ausdrücken, so dumm ist, dass gen Himmel schreit. Das ging mir mal auf, als ich, da regierte noch Hitler in Deutschland, von Studenten in Münster eine Einladung bekam, ich soll bei ihnen einen Vortrag halten über das Thema vom Sinn des Lebens. Also dasselbe, nicht wozu lebe ich. Vom Sinn des Lebens. Als ich nun hinkam, war da ein Saal mit 300 Studenten aller Fakultäten und dann war außerdem die geheime Staatspolizei da, die sagte, ich dürfe nicht reden. Dann habe ich gesagt, ob man denn drüber sprechen könnte. Ja, diskutieren könnten wir drüber. Dann habe ich gesagt, gut, ich darf keinen Vortrag halten. Meine Herren, vielleicht sagen Sie mir mal, wozu bin ich auf der Welt? Einer stand sofort auf und sagte, ich bin auf der Welt für mein Volk. Mein Volk ist wie ein Baum. Das einzelne Blatt bedeutet nichts, aber der Baum, ich bin für mein Volk da. Da habe ich gesagt, das ist eine schöne Antwort. Aber wozu ist denn das Volk da? Da wusste er es nicht. Ich auch nicht. Verstehen Sie? Dann habe ich Ihnen deutlich gemacht, Mensch, das ist ja gar keine Antwort. Da ist die Frage ja nur zurückgeschoben, nicht? Verstehen Sie? So kann ein Mensch sich betäuben und sagt mit so einem großen Wort, ich bin für mein Volk da. Ja, da muss ich aber wissen, wozu ist das Volk da? Der setzte sich hin und da stand ein Zweiter auf und sagte, ich bin auf der Welt, um meine Pflicht zu tun. Ich bin überzeugt, dass Halbwil mir ähnlich antworten würde. Ich bin auf der Welt, um meine Pflicht zu tun. Da kann ich nur sagen, wenn man doch immer wüsste, was meine Pflicht ist. Sehen Sie, wir hatten jetzt schauerliche Prozesse in Deutschland. Das haben Sie vielleicht in Schweizer Zeitungen verfolgt, gegen die Leiter in dem Konzentrationslager Auschwitz, wo Hunderttausende von Menschen vergast worden sind. Und dann haben all die Angeklagten, diese tausendfältigen Mörder, immer einen Satz gesagt. Es ist uns befohlen worden, wir mussten unsere Pflicht tun. Glauben Sie, dass es Pflicht ist, Menschen umzubringen? Ich glaube es nicht. Und sehen Sie, da entsteht die Frage, was ist denn Pflicht? Vor meiner Seele steht ein junger Mann, der die höhere Schule besucht und geht so ungern in die Schule. Er möchte einen praktischen Beruf ergreifen. Und der Vater sagt, nein, du wirst Akademiker. Und da sagt er, was soll ich tun? Ist meine Pflicht, meinem Vater zu gehorchen und mein Leben lang unglücklich zu werden? Oder ist meine Pflicht, jetzt den Beruf zu ergreifen, den ich ausfüllen kann? Können Sie ihm antworten? Sehen Sie, was ist denn Pflicht? Damit ist ja gar nichts gesagt. Mich fragt ein Arzt, ein junger Arzt. Da ist eine Frau, die hat Krebs, sie weiß noch nicht. Ist es meine Pflicht, der die Wahrheit zu sagen? Oder soll ich sie verschweigen? Da sagt er, sie lebt sicher noch ein Jahr, mindestens. Soll ich ihr sagen, sie gehen dem Tod entgegen? Was wir doch alle tun. Oder soll ich sie verschweigen? Was ist meine Pflicht? Ein hoher Beamter sagte mir mal, Herr Pfarrer, ich unterschreibe den ganzen Tag Akten. Akten. Wenn die heute verbrennen würden, ging die Welt auch weiter. Seine Pflicht ist 80% sinnlos. Sehen Sie, dies ist gar keine Antwort, ich bin auf der Welt, meine Pflicht zu tun. Das ist ja gerade der Witz. Was Ist denn meine Pflicht? Nicht? Was denn? Der hat sich hingesetzt, wie ich ihm das erklärt hatte, da in Münster. Und ich sagte, bitte, meine Herren, wozu sind wir auf der Welt? Kann denn keiner eine vernünftige Antwort geben? Da stand einer auf und sagte, ich bin auf der Welt, um zu arbeiten. Da habe ich gesagt, junger Mann, das wäre eine schöne Parole für ein Ross, für ein Pferd. Aber für einen Menschen meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Glaubst du wirklich, dass wir gleich Pferden nur zur Arbeit da sind und fertig? In Württemberg, wo meine halbe Heimat ist, da ist so Parole, Schaffer, Schaffer, Häuslebauer, Frecker. Nicht wahr? Sind wir dazu auf der Welt? Glauben Sie das? Ich glaube nicht. Da setzte der sich auch hin. Nun, ich weiß nicht mehr die Antworten. Einer war ganz komisch. Der sagte, sehen Sie, ich bin adelig und kann mein Geschlecht um etwa 12 Generationen zurückverfolgen. Eine stolze Kette. Ist das nicht eine Lebensaufgabe, diese Kette weiterzuführen? Da habe ich gefragt, wenn du nicht weißt, wozu die 12 Generationen gelebt haben, dann lohnt es sich nicht, eine 13. dazu zu tun. Nicht? Verstehen Sie, es geht mir darum, Ihnen deutlich zu machen, dass mit solchen Schlagworten die ernsteste Lebensfrage nicht beantwortet wird. Einer kam, das war sehr eindrücklich, und sagte, ich werde Arzt, ich bin Mediziner und ich will Menschenleben retten. Ist das nicht ein Lebensinhalt? Da habe ich gesagt, das klingt wundervoll. Aber wenn du nicht weißt, wozu der Mensch auf der Welt ist, dann lohnt sich doch gar nicht, ihn zu retten. Dann gibst du besser eine Spritze. Du musst doch wissen, wozu der Mensch da ist, den du retten willst. Verstehen Sie? Es kamen noch viele Antworten. Und es ging mir erschütternd auf, dass die meisten Menschen durchs Leben träumen und sind realistische Geschäftsleute, sind dicke Menschen im Beruf und sind doch Träumer, weil sie nicht wissen, wozu bin ich eigentlich da? Bin ich dazu da, um Geld anzuhäufen, dass meine Erben dann was haben, was sie wieder verpulvern können? Das ist ein Lebensinhalt. Oder um Titel und Ehren zu sammeln, die mit mir ins Grab sinken. Als ich mal mit einer Schar junger Leute, ich war Jugendpfarrer im Ruhrgebiet, das so erklärt hatte, da stand einer auf und sagte, dann ist ja klar, das Leben hat überhaupt keinen tiefen Sinn. Wir sind Zufallsprodukte, und darum können wir nur eins tun, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und ich glaube, dass eine Menge junger Leute in Essen und in Biel so denken, mach dir doch keine Gedanken drüber, genieß dein Leben und hinterher kommt nichts mehr. Da kann ich sagen, aber wenn dein Leben doch einen Sinn gehabt hätte, und du hast's verpulvert. Lieben Freunde, wir haben nur ein einziges Leben. Und wenn's verkehrt gelebt war, können wir's nicht nochmal leben. Als ich in die Schule ging, und da war ich manchmal schwach in Mathematik, da hat mein Mathematiklehrer da mit roter Tinte drin rumgefuhrwerkt im Heft, das war schauerlich anzusehen. Und dann hat mich das so geärgert, dann habe ich das Heft weggetan und ein neues gekauft. Das sah so schön sauber aus. Und sehen Sie, das kann man mit seinem Leben nicht, wenn Sie ans Ende gekommen sind und Sie wissen nicht, wie alt Sie werden. Einer von uns stirbt als Erster. Wer wird das sein? Wer wird der Nächste sein, der stirbt aus unserem Kreis? Und wenn Sie dann Ihr Leben verkehrt gelebt haben, können Sie es nicht nochmal neu anfangen. Wir haben nur ein Leben. Und Gottes Wort sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach das Gericht Gottes. Und ich bezeuge ihn mit tödlichem Ernst. Sie dürfen nicht mehr weiterleben, ehe sie aufwachen und fragen, wozu bin ich auf der Welt? Ich muss den Sinn meines Lebens erfüllen. Wehe mir, wenn ich sterbe und war ein berühmter Mann und viel Geld und hab mein Leben verkehrt gelebt. Und Gott sagt, weg mit dir. Schrott. Ich hoffe, Sie begreifen, die Frage ist für jeden Jungen und Alten brennend wichtig. Wozu bin ich auf der Welt? Jetzt muss ich als nächstes Ihnen sagen, dass es schwer ist, darauf eine Antwort zu finden. Die Philosophen haben viele Antworten gefunden. Die interessieren mich nicht, was sich ein Mensch ausdenkt. Das ist nicht maßgebend. Die Biologie gibt keine Antwort. Die Biologie kann nur sagen, dass Leben da ist. Aber wozu, kann sie nicht sagen. Die Mathematik kann es nicht sagen. Man kann es nicht ausrechnen, wozu man auf der Welt ist. Jetzt möchte ich, dass Sie mit mir fragen, wer kann uns denn eigentlich sagen, wozu wir leben? Also jetzt müssen Sie ganz scharf aufpassen. Ich meine, es gibt nur einen einzigen, der uns das sagen kann, nämlich der, der uns geschaffen hat. Der lebendige Gott. Ist das nicht einleuchtend? Nur der, der uns ins Leben gerufen hat, Gott, kann uns sagen, wozu er uns geschaffen hat. Gott muss es uns offenbaren. Sehen Sie, ich kam mal bei meinen Hausbesuchen in eine Wohnung, da war ein junger Bursche und hatte da einen Haufen Drähte und Lampen und Zeug. Ich sag, was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Da sagt er, das gibt ein Televisionapparat, ein Fernsehapparat. Da habe ich gedacht, nur der Schöpfer der Sache kann sagen, wozu er das macht, nicht? Und so kann nur der, der uns geschaffen hat, Gott uns sagen, wozu er uns geschaffen hat. Sind Sie mir bis dahin gefolgt? Gott muss uns sagen, wozu wir leben. Jetzt möchte ich einen kleinen Einschub machen. Also eine kleine Unterbrechung gewissermaßen. Ich habe den Namen Gott genannt. Und da möchte ich gerne wissen, was Sie jetzt denken, wenn ich Gott sage. Ich war mal in einer nächtlichen Versammlung in Augsburg, die begann nachts um 12 für Nachtschwärme und Kellner und so, was man noch so aufgabelt um 12 Uhr. Das war eine Versammlung. Und wie ich da in so einem Zelt war das, und wie ich da anfing und sagte, Gott, da brüllte so einer dazwischen, so ein dicker Kerl, hatte Zigarre im Mund, auf der er so rumkaute, so eine Brasil, und so eine Bombe, so eine Melone auf dem Kopf, so schräg, und brüllt dazwischen, den gibt's ja gar nicht. Ich sage, Sie meinen, Gott gibt's nicht. Ja, den gibt's doch gar nicht. Dann sagte ich, wissen Sie das ganz bestimmt, dass Gott nicht lebt. Wissen Sie es ganz bestimmt. Da kratzte er sich am Hinterkopf, dass die Melone nach vorne rutschte und sagte in die Versammlung rein, etwas Genaues weiß ja kein Mensch über den Punkt. Und dann habe ich gesagt, ich weiß etwas ganz Gewisses. dass Gott lebt und dass wir mal alle, jeder Einzelne vor ihm stehen werden. Und wehe uns, wenn unser Leben falsch gelebt war. Sie können denken, was Sie wollen. Ich garantiere Ihnen, dass Gott lebt und Sie vor ihm stehen. Und da kann mich einer fragen, woher weißt du das so hundertprozentig? Hast du ihn gesehen? Da sage ich Ihnen, ich weiß es, weil er sich geoffenbart hat. Was das heißt, möchte ich Ihnen deutlich machen an einem Gleichnis. Also das ist nur ein Einschub jetzt. Wir machen gleich weiter mit dem Sinn des Lebens. Ich muss erst sagen, dass wenn ich sage, Gott muss uns die Antwort geben, dass Gott existiert. Ich möchte Ihnen erklären, was es heißt, Gott hat sich geoffenbart. Sehen Sie, die Nazis konnten mich nicht arg gut leiden. Jugendpfarrer waren nicht gefragt im Dritten Reich. Und so war ich oft im Gefängnis. Das war sehr schwer. Diese schrecklichen Gefängnisse. Und da war ich einmal in einer Zelle. Die war von der anderen abgetrennt, nur durch eine dünne Betonwand. So eng war die. So fasste ich beide, wenn ich die Arme anwinkelte. Also es war etwa so breit wie zwei Männer. So sperrt man keine Tiere ein. Und ich habe da die Herrlichkeit meines Heilandes erlebt. Und sehen Sie, eines Tages wurde neben mir ein Mann eingesperrt. Ich hörte, wie er reingestoßen wurde in die Zelle nebenan. Den Mann habe ich nie gesehen. Ich habe nur gemerkt, dass der Mann grauenvoll unglücklich ist. Ich habe ihn weinen gehört nachts. Wenn Männer weinen, das ist schrecklich. Wie er so unterdrückt schluchzt, er verzweifelt. Ich habe gehört, wenn er tags auf und ab ging, wie so ein Tier im Käfig. Zweieinhalb Schritte hin, zweieinhalb Schritte her, zweieinhalb Schritte hin, endlos. Dann hörte ich ihn wieder seufzen. Ich hielt es nicht mehr aus. Und Verzeihung, verstehen Sie, der hintersten Reihe da noch? Ja, geht es? Ja. Und dann habe ich dem Wärter geschellt und habe gesagt, daneben an verzweifelt ein Mann, ich habe viel Trost. Lassen Sie mich zu ihm, ich bin Seelsorger. Da hat der Wärter gebrüllt, das ist nicht erlaubt, und hat die eiserne Tür wieder zugeknallt. Können Sie verstehen, dass ich oft vor dieser dünnen Betonwand stand, hinter der der Mann weinte, und habe gedacht, wenn ich die Wand doch einschlagen könnte und könnte rüber zu ihm. Aber das konnte ich nicht. Und nun passen Sie auf, das, was ich nicht konnte, das kann Gott. Er ist auch ganz nah. Er ist gewissermaßen nur durch eine dünne Wand von uns getrennt. Wir können die Wand nicht durchstoßen. Aber eines, alle Tränen, aller Jammer, alles Leid, alles Schreien der Welt ist zu ihm gekommen. Und da hat Gott das getan, was ich nicht konnte. Er hat die Wand, die uns von ihm trennt, eingehauen und ist mitten zu uns gekommen. In Jesus, seinem Sohn. Das ist das atemberaubendste Ereignis der Weltgeschichte, dass die Wand zerbrach, die uns von Gott trennt. Und er kam in Jesus zu uns. Ein Mensch, den das nicht herzrascher klopfen lässt, dem muss irgendwas fehlen, glaube ich. Als die Engel verkündigten, euch ist der Heiland geboren, da war der Sohn Gottes mit der Fülle Gottes mitten unter uns gekommen. Und nun können wir Gott kennen. Seitdem Jesus gekommen ist, ist jede Gottesleugnung Unwissenheit oder böser Wille. Von diesem Gott rede ich, der in Jesus sich geoffenbart hat. Nicht von ihrem unbekannten Herrgott, sondern von dem Vater Jesu Christi. So, und jetzt der Einschub zu Ende. Nur dieser Gott kann mir sagen, wozu wir auf der Welt sind. Ist die Frage klar? Sie müssen heute also schwer mitdenken, nicht wahr? Sie müssen Ihren Gehirnapparat so auf dritten Gang schalten, wenigstens. Ich will ja nicht vierten sagen, aber dritten mindestens. Nur Gott kann mir sagen, wozu bin ich auf der Welt. Und das hat er uns gesagt. Ich bin glücklich, dass ich weiß, wozu ich da bin. Wenn ich in die Tiefen kam, meine Söhne umkamen, ich im Gefängnis saß, mein Haus verbrannte, wenn es über einen zusammenschlug, dass ich weiß, wozu ich da bin. Gott hat uns gesagt, jetzt will ich sie mit einem Wort sagen, wir sind auf der Welt, damit wir Kinder des lebendigen Gottes werden. Ob einer ein reicher Millionär ist oder Straßenkehrer, das ist vor Gott ganz egal. Die Frage ist, ob er ein Kind des lebendigen Gottes geworden ist. Ah, ich sehe so junge Männer, ihr seht am Anfang eures Lebens. Ihr habt noch die große Chance, es richtig zu machen, nicht? Du bist auf der Welt, dass du ein Kind des lebendigen Gottes wirst. So heißt in der Bibel, Gott hat uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst. Das heißt, bestimmt, dass wir seine Kinder sein sollten. Und sehen Sie, darum spitzt sich jetzt die ganze Sache zu auf die Frage, wie werde ich ein Kind Gottes?